Mein Name ist Christian Rauschning, ich bin Pastor hier in der Gemeinde und ich darf euch heute mit reinnehmen in unsere Sommerpredigtserie. Wir wollen zusammen in das Buch der Sprüche reinschauen, eine Sammlung von Weisheit, eine Sammlung von Wissen, das über Generationen angesammelt wurde, wo es jetzt nicht darum geht, wie komme ich am schnellsten in den Himmel oder wie sieht es nachher aus mit der Entrückung oder so, sondern dieses Buch tut sich ganz explizit darauf beziehen, wie leben wir hier auf der Erde? Wie leben wir hier im Miteinander? Wie kann es ganz lebenspraktisch funktionieren, dass unser Leben gottgefällig ist? Dass Gott sich darüber freut, wie wir unser Leben führen? Und ich möchte euch da ein bisschen mit reinnehmen, über Weisheit zu reden. Ein Wort, das für uns sehr, sehr alt klingt. Ein Wort, das für uns auch nicht mehr so relevant klingt. Und das hat ein paar Gründe in unserer Gesellschaft, in unserer Kultur. Wir leben in einer Zeit, wo Wissen immer mehr eine Halbwertszeit bekommt. Ich weiß nicht, ob ihr das so nachempfinden könnt, wenn ihr schon ein bisschen älter seid. Früher war klar, das und das zählt und das ist das Wissen, das ist das Lehrbuch von 1950, mit dem kann man arbeiten und auch 2000 ist doch das Gleiche im Schulbuch drin wie 1950. Jetzt haben wir aber eine Entwicklung, die in den letzten 100 Jahren so krass zugenommen hat, wie es noch nie gab auf dieser Welt. Wissen hat eine Halbwertszeit mittlerweile. Es gibt sowas wie eine Verdoppelungsrate des Menschheitwissens. Das heißt, wie viel wir wissen, verdoppelt sich in einem gewissen Zeitraum. 1900 war das so, dass man davon gesprochen hat, dass in 100 Jahren wir doppelt so viel wissen, wie wir 1900 wussten. 1950 war es so, dass diese Halbwertszeit auf 50 Jahre schon geschrumpft ist. Ihr könnt mal raten, ihr müsst nicht mehr raten, weil ihr seht's, 2010 waren es nur noch 4 Jahre. Das heißt, alle 4 Jahre hat sich das Menschheitwissen verdoppelt. Das heißt, wenn man sich vorstellt, da ist eine Bibliothek mit 20.000 Büchern, wo das ganze Wissen der Menschheit drinsteht, nach 4 Jahren waren es 40.000 Bücher. 22, 73 Tage. Und jetzt gibt's eine Studie von IBM, die sich das angeguckt haben, die sagen, die Entwicklung mit Internet und KI und diesem Internet der Dinge wird nochmal dazu führen, dass wir irgendwann bei 11 bis 12 Stunden sind. Also irgendwann in den nächsten 2, 3 Jahren. Also nicht irgendwann in 50 Jahren. Das heißt, unser Umgang mit Wissen verändert sich gerade in den letzten Jahren rasant. Das merken wir ganz konkret an ganz vielen Stellen. Wenn du Doktor bist und dein Arztstudium 1980 abgeschlossen hast oder so, du kannst nicht mit dem Wissen von 1980 heute noch Patienten behandeln. Wenn du Ingenieur bist und 2000 dein Studium gemacht hast, du kannst nicht mit dem gleichen Wissen heute deinen Job machen. Wir merken, dass unsere ganze Arbeitswelt an ganz, ganz vielen Stellen sich ständig und überall verändert, weil unser Wissen zunimmt. Das ist einfach so. Als Theologe hat man es da noch ein bisschen einfacher. Da ist seit 2000 Jahren vieles ähnlich, zum Glück. Aber für euch einfach als, ja, das merkt ihr, glaube ich, in jedem Job, wie diese Veränderungsrate, diese Verdoppelungsrate unseres Wissens ständig zunimmt. Und es macht was mit uns und unserem Gefühl, mit Wissen umzugehen. Es macht was mit uns, dass wir erstmal auch kritisch sind gegenüber neuen Dingen, die da so durch die Wissenschaft wabern. Wenn ihr euch mal anguckt, wie viele Themen mittlerweile hochgekommen sind, auch bei Menschen über Thema Fake News. Wir haben doch schon immer gewusst, die Erde wird mal wärmer und kälter. Das ist doch nichts mit der Klimaerwärmung. Wir fangen an, wissenschaftsfeindlich zu werden, weil es sich so viel verändert und wir als Menschen eigentlich dazu aber gedrängt sind, das zu glauben, was wir schon immer glauben. So ticken wir als Menschen überhaupt. Und jetzt kommt aber diese ständige Veränderung und manche Leute stresst es, manche Leute lehnen diese Veränderung auch ab, aber trotzdem merken wir, dass das ein Stresspunkt ist, wo wir merken, da müssen wir lernen, mit Wissen nochmal anders umzugehen. Wir kriegen auch eine gewisse Arroganz in unsere Generation. Was hat uns denn jemand zu sagen, der noch nicht mal mit KI umgehen kann, der kein Handy hat, der nicht weiß, wie das Internet funktioniert? Von dem können wir doch nichts mehr lernen heutzutage, oder? wir wissen doch viel mehr als die Generation vor uns. Auch das ist eine Arroganz, die in uns hochkommt, wo wir das verlernt haben, auch Wissen, das über die Generationen angesammelt wurde, anzuzapfen und davon lernen zu können. Zu sagen, hey, was hat mir ein 80, 90er vielleicht noch zu sagen? Wo kann ich lernen von seinem Leben? Wo kann ich lernen von dem, wie er Dinge umsetzt? Auch wenn er in der heutigen Welt vielleicht hilflos ist und noch gar nicht mit den Themen umgeht, mit denen ich gerade umgehen muss in meiner Lebensrealität. Ich glaube, dass das eine große Gefahr ist, in die wir gesellschaftlich reinrutschen, dass wir es verlernt haben, Wissen von den Generationen vor uns anzuzapfen um ganz lebenspraktische Themen. Und besonders, wenn es um Glauben geht, brauchen wir das Miteinander, da brauchen wir die Generationen, da brauchen wir dieses, dass jemand, der uns schon 30 Jahre voraus ist in seiner Beziehung mit Jesus, der vielleicht auch im Alter gelernt hat, manche Dinge entspannter zu sehen, dass wir von dem lernen und das auch in unserem Leben auch davon profitieren können. Was braucht's also, um mit dieser Wissensexplosion umzugehen und trotzdem bereit zu sein, dass wir von Menschen, von den Generationen vor uns lernen können? Ich glaube, es braucht eine gewisse Demut, zu merken, dass wir mit all unserem Wissen, mit unserem KI-Umgang, dass wir Texte mit KI schreiben, dass wir unsere Arbeitsplätze sich verändern, weil jetzt plötzlich KI da ist, weil wir mit unserem Internet und unserem Handy so toll umgehen können, dass wir trotzdem die Demut brauchen zu sagen, hey, wir können trotzdem an ein paar Stellen noch von anderen Menschen lernen, von älteren Generationen lernen. Einfach deshalb, weil es nicht bloß um Internet geht und um KI und ähnliches, sondern weil es darum geht zu lernen, wie kann ich mit Gott zusammen ein gutes Leben führen? Wie kann ich mit Gott zusammen ein Leben führen, das ihn ehrt und das ihn groß macht? Und neben dieser Demut brauchen wir heute, glaube ich, vermehrt auch diese Einstellung, dass wir lebenslang Lernende sind. Dass wir lebenslang bereit sind, sowohl von Gott zu lernen, als auch mit diesem Wissen, das ständig sich verändert, umzugehen, dran zu bleiben. Es gibt nichts Schlimmeres als jemand, der sagt, so, ich habe alles verstanden und jetzt weigere ich mich, neues Wissen aufzunehmen. Jetzt weigere ich mich, mich weiter zu verändern. Es ist gut, so wie es ist und so bleibt es jetzt. Das sind richtig unangenehme Leute. Ich weiß nicht, ob ihr mit so Menschen mal in Kontakt wart, aber Menschen, die sich weigern, dass Gott weiterhin an ihnen arbeiten darf, dass überhaupt Wissen was verändern darf in ihrer Lebenseinstellung, in ihrem Denken über die Welt, über andere Menschen, das ist total schwer, mit solchen Leuten unterwegs zu sein. Das macht echt keinen Spaß. Ich möchte euch eine Empfehlung geben. Christian, ich brauche kurz dich. Kannst du mir das grüne Buch kurz geben? Ich habe 2021 mit meinen Pastorenkollegen Arno und Stefan ein Andachtsbuch durchgemacht. Das ist von Tim Keller und heißt Gottes Weisheit entdecken. Und was er gemacht hat, ist, er hat für jeden Tag im Monat und im Jahr, also von 1. Januar bis Ende Dezember, hat er einen Vers der Sprüche genommen und hat den ausgelegt. Also es ist eigentlich ein Andachtsbuch über ein ganzes Jahr. Normal macht man für sowas Werbung Anfang Januar. Ich mache hiermit mal Werbung damit. Man kann auch am 1. August oder 31. Juli damit anfangen. Ich möchte das sehr empfehlen, dass ihr da mal reinguckt, weil Weisheit und Sprüche ist was, was man langsam verdauen muss. Tim Keller sagt selber, dass die Weisheit was ist, was wie ein Bonbon ist. Wenn du drauf kaust, kriegst du höchstens kaputte Zähne. Aber wenn man es langsam lutscht und auf der Zunge zergehen lässt, drüber meditiert, dann kriegt es auch die Kraft, dass das was entwickeln darf in deinem Leben und in dir. Ich möchte euch das empfehlen, in christlichen Buchläden in diesem Ort hier, ohne den Namen zu nennen, gibt's das Buch. Kleine Werbeeinheit. Tim Keller, Gottes Weisheit entdecken. Mir hat das 2021 ziemlich geholfen, das mit Freunden zusammenzulesen. Und wir haben jede Woche uns darüber ausgetauscht, was die Themen mit uns machen. Das Buch der Sprüche ist voll von Lebensweisheit. Es ist voll von Themen, die anfangen, wie kriege ich die richtige Ehefrau? Bis zu, wie führe ich meinen Haushalt ordentlich? Wie erziehe ich meine Kinder? Wie kann ich gerecht vor Gott leben? Wie schaffe ich es, in seiner Ordnung und in seinen Art und Weise, mit anderen Menschen umzugehen. Es geht um Konflikte, es geht um Kommunikation, es geht darum, dass du auf deine Zunge aufpassen solltest, weil die wie ein scharfes Schwert sein kann, die Dinge kaputt macht. Es sind so viele Dinge drin, von denen wir täglich lernen können. Ich habe in der Vorbereitung ein bisschen mit mir gerungen, aber ich habe mich entschlossen, uns den Aufbau von diesem Buch uns von Profis erklären zu lassen. Wir gucken jetzt zusammen ein Video von 7 Minuten vom Bibelprojekt, die den Aufbau der Sprüche uns einmal kurz erklärt, und ich werde dann noch auf ein paar Punkte nachher eingehen.
Das Buch der Sprüche. Der Begriff Sprichwort bezieht sich in der Regel auf eine kurze, kluge Redewendung, die eine gewisse Weisheit enthält. Und dieses Buch hat sehr viele dieser Sprichwörter. Sie stehen fast alle im mittleren Teil vom Buch, in den Kapiteln 10 bis 29. Aber im Buch der Sprüche passiert noch viel mehr, besonders am Anfang in den Kapiteln 1 bis 9 und in den Schlusskapiteln 30 und 31. Das Buch hat eine Einleitung, Kapitel 1, Verse 1 bis 9. Diese verbindet das Buch zunächst mit König Salomo. Erinnere dich an die Geschichte in 1. Könige Kapitel 3. Salomo hatte Gott um Weisheit gebeten, um Israel gut zu führen. Und so wurde Salomo als der weiseste Mann in der Antike bekannt. In 1. Könige Kapitel 5 wird gesagt, dass er tausende von Sprichwörtern und Gedichten schrieb und Wissen über Pflanzen und Tiere sammelte. Salomo war die Quelle der israelischen Weisheitsliteratur. Obwohl nicht alles in diesem Buch von ihm persönlich geschrieben wurde, ist er der Anfang der Weisheitstradition von Israel. In der Einleitung heißt es, dass du durch das Lesen von diesem Buch weise werden kannst. Für die meisten von uns bedeutet Weisheit Wissen. Aber das hebräische Wort Chochma bedeutet viel mehr als nur geistige Aktivität. Es bezieht sich auch auf Handlungen, Können oder angewandtes Wissen. Aus diesem Grund sagte man im Exodus Kapitel 31 von Künstlern und Kunsthandwerkern in Israel, sie hätten Chochma. Dieses Buch will dir bei der Entwicklung einer Reihe von praktischen Fähigkeiten helfen, damit du gut in Gottes Welt leben kannst. Und das wird mit einer anderen Schlüsselidee aus der Einleitung verknüpft, der Furcht vor Gott. Hierbei geht es aber nicht um Angst, sondern um ein gesundes Gefühl von Hochachtung und Ehrfurcht vor Gott und um meinen Platz im Universum. Es ist eine moralische Denkweise, durch die ich verstehe, dass ich selbst nicht Gott bin. Ich soll mir keine eigenen Definitionen von Gut und Böse, Recht und Unrecht machen, sondern ich soll mich vor Gott demütigen und seine Definition von Recht und Unrecht auch dann akzeptieren, wenn es für mich unangenehm ist. Die Einleitung führt uns in den ersten Abschnitt des Buchs, also die Kapitel 1 bis 9. Hier gibt es keine kurzen Sprüche, sondern 10 Reden von einem Vater an seinen Sohn. Sie handeln davon, wie der Sohn die Weisheit hört und Ehrfurcht vor Gott entwickelt und dementsprechend lebt. Das bedeutet ein Leben voller Tugend, Integrität und Großzügigkeit. Und das führt zu Erfolg und Frieden. Der Vater warnt seinen Sohn auch vor Leichtsinn, vor dem Bösen und vor dummen Entscheidungen, die Selbstsucht und Stolz hervorrufen und zu Ruin und Scham führen. Deshalb sollte der Sohn das Streben nach Weisheit und die Ehrfurcht vor Gott zu seinen höchsten Zielen im Leben machen. Und diese Denkweise bildet die moralische Logik für das gesamte Buch. Diese Reden vom Vater geben uns auch einen Hinweis darauf, was biblische Weisheitsliteratur ist und wie sie sich von anderen Teilen der Bibel unterscheidet. Diese Bücher erforschen, wie man in Gottes Welt gut leben kann. Aber Weisheit ist nicht das gleiche wie Gesetz, so wie das, was Mose dem Volk Israel am Berg Sinai gegeben hat. Es ist nicht das gleiche wie Prophezeiung, Gottes Worte an sein Volk. Die Weisheitsliteratur enthält die gesammelten Einsichten aller Generationen von Gottes Volk für ein Leben, das Gott und andere Menschen ehrt. Im Buch der Sprüche wurden diese menschlichen Worte über Weisheit als Gottes Worte und Weisheit für sein Volk zusammengetragen. Das stellt eine weitere Verbindung zu den Kapiteln 1 bis 9 her. Es gibt 4 Gedichte von Frau Weisheit. Die Weisheit wurde hier auf poetische Weise als Frau personifiziert. Sie fordert die Menschen dazu auf, aufmerksam zu sein und sie zu suchen. Die Weisheit sagt, dass sie in den Stoff des Universums eingewoben ist. Also wo Menschen weise Entscheidungen treffen, verlassen sie sich auf sie. Jemand verhält sich großzügig oder lebt sexuelle Integrität vor oder wahrt die Gerechtigkeit, dann stützt er sich dabei auf die Weisheit. Diese Gedichte von Frau Weisheit sind kreative, poetische Wege, um folgende Idee zu erforschen. Wir leben in Gottes moralischem Universum und Güte und Gerechtigkeit sind objektive Realitäten, die wir einfach ignorieren. Und das ist gefährlich. Ehrfurcht vor Gott und ein Leben in Weisheit bedeuten, ein fruchtbares Weizenkorn in diesem Universum zu sein. Diese beiden Redesammlungen, also die vom Vater und die von Frau Weisheit, geben diesem Buch eine kraftvolle Aussage. Du liest hier nicht einfach einen guten Rat, sondern Gottes Einladung, von der Weisheit früherer Generationen zu lernen. Im nächsten Abschnitt vom Buch, den Kapiteln 10 bis 29, finden wir hunderte von antiken Sprüchen. In ihnen werden Weisheit und Ehrfurcht vor Gott auf jedes Lebensthema angewendet, das du dir vorstellen kannst. Familie, Arbeit, Nachbarschaft, Freundschaft, Sex, Ehe, Geld, Wut, Vergebung, Alkohol, Schulden und so weiter. Und alles wird durch das Wertesystem der Sprüche 1 bis 9 gefiltert. Diese Sprüche sind alle ziemlich kurz. Sie sind leicht zu merken und eigentlich sollte dieser Buchabschnitt zu einem Nachschlagewerk werden, auf das du im Laufe der Jahre immer wieder zurückgreifen kannst. Das wirft aber ein paar wichtige Fragen auf, während man lernt, diese Sprüche richtig zu lesen. In erster Linie geht es bei den Sprüchen naturgemäß um Wahrscheinlichkeiten. Also wenn du Ehrfurcht vor Gott hast, weise und gute Entscheidungen triffst, werden die Dinge wahrscheinlich gut für dich laufen. Aber wenn du keine Ehrfurcht vor Gott hast, wird dein Leben vielleicht nicht so gut verlaufen. Das stimmt vielleicht oft, aber nicht immer. Und das führt uns zum nächsten Punkt. Die Sprüche sind keine Versprechen. Sie sind keine Erfolgsformeln. Hier zwei Beispiele. Die Ehrfurcht vor dem Herrn verlängert das Leben, die Jahre der Gottlosen aber werden verkürzt. Oder lehre dein Kind, den richtigen Weg zu wählen und wenn es älter ist, wird es auf diesem Weg bleiben. Ja, Ehrfurcht vor Gott und ein moralisches Verhalten werden höchstwahrscheinlich zu einem besseren, längeren Leben führen. Und seine Kinder in einem stabilen, liebevollen Zuhause aufzuziehen, kann ihnen helfen, gute Menschen zu werden. Aber es gibt keine Garantien. Viele Dinge können und gehen in unserer Welt oft schief. Und so konzentrieren sich die Sprüche naturgemäß auf die allgemeine Regel, aber nicht auf die vielen Ausnahmen. Die Weisheitsbücher umfassen aber auch die Ausnahmen, denn darum geht es in den anderen Weisheitsbüchern Hiob und Prediger. Diese beiden bestätigen, dass das Leben für einfache Formeln viel zu komplex ist. Deshalb brauchen wir alle Weisheitsbücher zusammen, um ein umfassenderes Bild zu erhalten. All das führt uns zum letzten Abschnitt im Buch, zu zwei großen Gedichtsammlungen. Zuerst kommen die Gedichte von einem Mann namens Agur. Er beginnt damit, sich seine eigene Unwissenheit, Dummheit und sein großes Bedürfnis nach Gottes Weisheit einzugestehen. Er entdeckt, dass ihm in den Heiligen Schriften göttliche Weisheit gegeben wurde. Sie lehren ihn, wie man gut lebt, und so wird uns Agur als vorbildlicher Leser der Sprüche vorgestellt, als jemand, der immer offen dafür ist, Gottes Weisheit durch die Heiligen Schriften zu hören. Die letzten Gedichte stehen in Verbindung zu einem Mann namens Lemuel. Er ist ein König, aber kein Israelit, und er gibt die Weisheit weiter, die ihm seine Mutter gegeben hat. Es ist eine Anleitung für weise und gerechte Führung. Das letzte Gedicht ist ein Alphabetgedicht, in dem jede Zeile mit einem neuen Buchstaben aus dem hebräischen Alphabet beginnt. Und das ganze Gedicht handelt von einer Frau mit edlem Charakter. Es stellt eine Frau dar, die entsprechend der Weisheit der Sprüche lebt. Sie dient als Vorbild für einen Menschen, der Gottes Weisheit annimmt und sie dann in praktische Entscheidungen im Alltag umsetzt, bei der Arbeit oder zu Hause, in ihrer Familie und in der Gemeinschaft. Das Buch der Sprüche beginnt also mit den Worten vom Vater zu seinem Sohn, der auf Frau Weisheit hören soll. Und es endet mit den Worten einer Mutter an ihren Sohn, die von einer weise lebenden Frau handeln. Das Buch richtet sich an jede Person in jeder Zeit im Leben. Es ist ein Leitfaden, um in Gottes guter Welt weise und gut zu leben. Und darum geht es in dem Buch der Sprüche.
Wie gesagt, ich habe mir kurz überlegt, ob ich das besser rüberbringe als das Video und habe beschlossen, das Video kann es besser. Aber ich möchte euch noch zwei, drei Sachen darauf hinweisen, was uns hilft, diese Sprüche besser zu verstehen. Was uns ein bisschen hilft, damit umzugehen mit diesen Texten. Das eine ist, dass wir ein bisschen in hebräische Dichtkunst reingucken müssen. Wie arbeiten denn diese Sprüche? Und diese Sprüche sind ganz oft so aufgebaut, dass es zwei Halbsätze sind, die sich entweder widersprechen oder sich zueinander in Verbindung kommen. Und diese zwei Sätze tun zwei unterschiedliche Gedanken oft von zwei Seiten beleuchten. Wir gucken uns mal ein Beispiel an. Rechtschaffenheit ist die beste Voraussetzung für einen tadellosen Lebenswandel. Ungerechtigkeit aber stürzt einen Menschen in Sünde. Was machen diese zwei Sätze miteinander? Es gibt Worte, die da gegeneinander gestellt sind. Rechtschaffenheit und Ungerechtigkeit. Man kann sich jetzt überlegen, wenn man Rechtschaffenheit liest, was bedeutet denn Rechtschaffenheit? Der Schreiber erklärt es uns gleich und sagt, hey, das ist das Gegenteil von Ungerechtigkeit. Und er sagt uns auch, dass da nochmal zwei Gegensätze sind, der tadellose Lebenswandel und die Sünde. Und so erklären diese zwei Sätze sich gegenseitig und versuchen, miteinander in eine Beziehung zu kommen. Und das gibt's in verschiedenen Variationen. Hier sind Gegensätze. Manchmal liest man sogar das Gleiche. Dass man sagt, das sind zwei Worte, die eigentlich das Gleiche bedeuten sollen und einfach nochmal diesen Raum weitermachen, dass wir verstehen, was will der mit diesem einen Satz, mit diesen zwei Halbsätzen uns sagen. Eine zweite Geschichte, was die Sprüche so schön macht, sind Bilder. Wir lesen mal zusammen zwei Sprüche in Sprüche 11, 22. Ein goldener Ring im Rüssel eines Wildschweins. So ist eine schöne Frau ohne Benehmen. Hat jeder ein eigenes Kopfkino, oder? Also bei mir geht es sofort los. Oder wie Essig für die Zähne, ein Rauch für die Augen. So schädlich ist ein fauler Mensch. Wenn du Chef bist, faule Angestellte hast, du spürst richtig auf den Zähnen und brennen in den Augen, wie das ist, mit solchen Menschen unterwegs zu sein, oder? Essig für die Zähne, ein Rauch für die Augen. Da werden ganz krasse Bilder benutzt, die was auslösen in uns, die Emotionen wecken, die uns auch diese Aussage nochmal deutlicher machen und vor Augen führen. Und so finden wir ein paar Sprüche, die sich so nach und nach dann auch in unserer Lebenswelt bis heute noch funktionieren. Wir haben so Familiensprüche, die sich bei uns schon etabliert haben. Also in Sprüche 31, wo es um diese weiße Frau geht, da gibt es einen Spruch, die Frau ist wie ein Handelsschiff, sie bringt die Ware aus der Ferne. Regelmäßig tun das die Jungs kommentieren, wenn wir einkaufen waren. So. Es gibt aber auch ganz viele Sprüche, die richtig hängen geblieben sind in unserer deutschen Sprache. Sprüche 26, 27, wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Kommt aus den Sprüchen. Wer zuletzt lacht, lacht am besten, Sprüche 17. Reden ist Silber, Schweigen ist Gold, Sprüche 11. Sprüche 18, wie man in den Wald hineinruft, so schallt es heraus, Sprüche 18, 21. Morgenstund, Sprüche 27. Ihr merkt, die Sprüche haben was gemacht mit unserer Kultur. Das sind Dinge, die wollen hängen bleiben in unserem Kopf. Die wollen sich irgendwie in unserem Kopf setzen und wir dürfen darüber nachdenken und darüber uns überlegen, was sagt das für mich? Was hilft es mir in meinem Leben, um ein gottgefälliges, gutes Leben zu führen? Und so wünsche ich mir, dass es Sprüche gibt über die nächsten Wochen und Monate jetzt mit, wir haben bis 14. September unsere Predigtserie, wo wir an verschiedenen Themen entlang gehen, dass es Sprüche gibt, die bei dir und bei mir im Kopf hängen bleiben und die mit uns arbeiten. Ich möchte noch eine Sache kurz erwähnen, was das Video auch kurz erwähnt hat. Die Sprüche werden von heutigen Theologen relativ oft auseinandergenommen und es wird behauptet, sie haben eine Frauenfeindlichkeit. Aus dem Grund, weil ja das erste lange Kapitel es darum geht, dass ein Vater seinem Sohn was beibringt. Und man könnte jetzt denken, oh, wo sind jetzt die Frauen hier? Geht es hier bloß um Männerweisheit, Männer, die anderen Männern was sagen? Aber was ihr schon gesehen habt, ist erstens, die Rolle der Frau wird hier ganz hochgehoben. Ein König, der sagt, hey, meine Erziehung, meine ethisch-moralische Erziehung kam von meiner Mutter. Und auch in den ganzen Versen, wo es um den Sohn und den Vater geht, da wird an zwei, drei Stellen erwähnt, mein Vater und meine Mutter haben mir beigebracht, so und so über Gott zu denken. Ich glaube, dass auch da in der hebräischen Vorstellung es nicht so war, dass die Mutter raus war aus der moralischen Erziehung der Kinder, sondern dass auch die wussten, was das für eine Rolle hat. Und dass es hier auch nicht darum geht zu sagen, hey, wir bringen bloß den jungen Männern was bei, sondern hier wird auch weibliche Weisheit weitergegeben. Frau Weisheit spricht zu uns. Dieses Kapitel über die Ehefrau und die weiße Frau am Ende. Da wird Weisheit geteilt und es ist nicht bloß ein männliches Thema, sondern wir können als alle Menschen zusammen von dieser Weisheit lernen. Wir wollen jetzt starten nach dieser Vorrede und reinschauen, wie wird man weise? Wie lernen wir voneinander? Wie lernen wir von dieser Weisheit, die Generationen gesammelt hat? Und wir lesen zusammen mal den Start, Sprüche 1, Vers 1 bis 7. In diesem Buch stehen Sprichwörter von Salomo, dem Sohn Davids, dem König von Israel. Sie dienen der Weisheit und der Bildung und helfen dazu, scharfsinnige Reden zu verstehen. Durch sie kann man sich Bildung erwerben und ein gutes Leben nach Recht und Ordnung führen. Durch sie werden unerfahrene Menschen klug und junge Menschen erlangen Wissen und Besonnenheit. Wer bereits in der Weisheit erfahren ist, soll weiter zuhören und sein Wissen vermehren. Und wer seinen Verstand zu gebrauchen weiß, soll wie ein Steuermann sein Leben lenken. So lassen sich Sprichwörter und Gleichnisse deuten, Worte von Weisen verstehen und ihre Rätsel lösen. Die Ehrfurcht, mit der man dem Herrn begegnet, steht am Anfang von allen Wissen. Nur Dummköpfe schätzen Weisheit und Bildung gering. Das ist meine Ansage an uns. Hey, lasst uns das wertschätzen, dieses Wissen, das wir, von dem wir lernen können. Und das Spannende ist, dass Weisheit hier manchmal mit zwei Worten beschrieben wird. Auf der einen Seite mit Bildung und mit Wissen. Das heißt, Weisheit unterscheidet nicht zwischen Kopfwissen und geistlichem Wissen. Diese Unterteilung, die machen wir ja oft. Wir sagen, ja, wir konzentrieren uns hier im Gottesdienst auf Glauben und Glauben hat was mit Gott zu tun und mit dem Himmel, mit Emotionen und Gefühlen. Und dann gibt's noch meinen Verstand. Also mein Verstand. Ich und mein Wissen. Ich und mein Fachwissen im Geschäft. Ich und das, was ich in der Schule gelernt habe. Und wir trennen ganz arg nach göttlich und nach menschlich. Manchmal verdammen wir sogar unseren Verstand und sagen, ja, alles, was Verstand ist, hat uns nichts mehr zu sagen, das hat keine Berührungspunkte mit uns und wir dürfen unserem Verstand nicht so weit vertrauen, Gott selber redet doch zu uns. Da wird eine Trennung aufgemacht, die macht dieses Buch der Sprüche nicht. Das Buch der Sprüche sagt ganz klar, sowohl dein Kopfwissen als auch dein Glaube ist beides von Gott gegeben. Beides kommt von Gott. Dass du Verstand hast, ist eine Gabe Gottes. Dass du deinen Verstand einsetzen kannst, ist eine Gabe Gottes. Und man trennt nicht nach Wissen und nach Bildung. Und so, wenn das Buch über Weisheit redet, redet es immer über Wissen, über Verstand, über Vernunft. Aber auf der anderen Seite hört es da nicht auf. Auch da ist eine unnatürliche Trennung, die wir oft in unserem Denken drin haben, dass Weisheit immer auch sagt, es geht nicht nur um Wissen, um Kopfwissen, sondern es geht darum, dass du dieses Wissen auch anwendest. Dass du dieses Wissen auch auf die Erde bringst, in deine Beziehungen reinbringst, in dein Verhältnis zu anderen Menschen. Dass du dieses Wissen, das du hast, dass das praktisch wird, hier im Leben auf dieser Erde. Es geht nicht nur darum, zu wissen, wie Ehe funktioniert, sondern es geht darum, dass du lernst, Ehe gut zu leben, so wie es Gott gefällt. Es geht nicht nur darum, zu wissen, wie man gut kommuniziert, sondern dass du es auch machst und dass du es hinkriegst, dich zu entschuldigen, wenn du da versagt hast an der Stelle. Das ist echte Weisheit. Es geht nicht nur um Kopfwissen. Kopfwissen und Verstand wird ganz hoch geschätzt in diesem Buch, aber es geht auch um die Umsetzung. Es geht auch darum, dass du das auf die Erde bringst und dass du es praktisch machst, in dem, wie du umsetzt. Miriam hat heute Morgen beim Gebet die Verse zitiert, dass es so leicht ist, Herr, Herr zu sagen, aber so schwer ist, Gottes Wort umzusetzen und auch so zu leben, dass es Gott gefällt, wie wir leben. Und auch da kommt wieder dieser Punkt rein. Es geht um Wissen, es geht um Umsetzung und beides zusammen ist echte Weisheit. Und diese Verse geben uns auch einen Hinweis drauf, was für Voraussetzungen es sind. Wir lesen zusammen in Sprüche 2 mal rein, in diese zweite Rede, Sprüche 2, Vers 1 bis 4. Mein Sohn, nimm meine Worte an und bewahre meine Gebote wie einen Schatz. Leih der Weisheit dein Ohr und bemühe dich mit Verstand um Einsicht. Ruf die Vernunft zu Hilfe und bitte mit lauter Stimme um Einsicht. Suche nach ihr wie Silber und forsche nach ihr wie nach verborgenen Schätzen. Wir werden herausgefordert, ewig Lernende zu bleiben. Ich habe das vorher schon gesagt, dass das so eine Voraussetzung ist, dass wir die Sprüche richtig verstehen, ist, dass wir mit der Einstellung eines Lernenden dahingehen, zu sagen, ja, ich weiß, ich habe noch nicht alles verstanden. Ich weiß, ich versage an manchen Dingen auch in meiner Lebensführung. Ich weiß noch nicht alles, was Gott mir noch beibringen will in meinem Leben. Und ich gehe mit dieser Einstellung und dieser Grundeinstellung hin, zu sagen, jeden Tag will ich von Gott nochmal neu lernen, will ich aber auch im Miteinander mit anderen Christen lernen, will ich im Lesen der Bibel lernen und das in mir aufnehmen. Das ist eine Herausforderung, wo richtig Aktivität gefordert wird. Wenn ihr mal da reinlest, hey, du sollst dich auf die Suche machen. Du sollst dich danach ausstrecken. Du sollst danach rufen, dass die Weisheit zu dir kommt. Und bitte mit lauter Stimme um Einsicht. Da wird richtig Aktivität von dir gefordert, dass du dich auf den Weg machst, von Gott zu lernen. Da wird richtig Aktivität gefordert, dass du nach Silber, wie nach Silber suchst. Hey, so eine Silbersuche ist nicht, ich stolper über einen Stein und habe Silber gefunden. Das ist richtig harte Bergwerksarbeit verlangt. Und mit der Einstellung sollen wir an unser Leben rangehen, zu lernen. Und das Spannende ist, wenn wir gleich weiterlesen, werden wir merken, dass da ein Paradox drin ist. Dass da Widersprüchlichkeiten drin sind. Auf der einen Seite sind es wir, die uns danach auf die Suche machen, die uns drum anstrengen, die gucken, dass wir Weisheit gelangen. Und wenn wir jetzt gleich die nächsten Verse lesen, werden wir merken, dass es da plötzlich drum geht, in Wirklichkeit ist Gott, der uns Weisheit schenkt. Und wir merken ein Paradox, das wir immer wieder auch in unserem Leben haben, dass wir auf der einen Seite uns anstrengen und bemühen und auf der anderen Seite ist es ein Geschenk. Und das haben wir an ganz vielen Stellen, wenn es um Gott geht. Dass wir immer wieder merken und spüren, auf der einen Seite schenkt uns Gott alles, aber auf der anderen Seite dürfen wir auch drum kämpfen, dass wir mit ihm zusammen diesen Weg gehen, dass es praktisch wird in unserem Leben. Dass diese Rettung und Erlösung, die Gott uns geschenkt hat, dass es auch irgendwie in unserem Charakter sich durchschlägt. Dass es irgendwo auch eine Bedeutung hat für mein Leben, mit dem, wie ich mit anderen Menschen umgehe, was ich von ihm bekommen habe und geschenkt bekommen habe. Und so geht es uns auch mit dem Thema Weisheit. Ich kann nur wirklich lernen, wenn ich anfange, auch Gott mit ins Spiel zu nehmen. Ich kann auf der einen Seite ganz viel Wissen schon sammeln hier. Wir haben vorher über KI und ChatGPT und sonst was geredet. Es gibt viele Möglichkeiten, wie ich Wissen zu mir nehmen kann, wie ich es aufnehmen kann, wie ich lesen kann, wie ich mich weiterbilden kann. Aber wenn der zweite Punkt fehlt, nämlich dass ich auch weiß, es ist Gott, der mich darin beschenkt, der mich auch in meinem Vernunft, in meinem Verstand anspricht, dann fehlt mir die Hälfte der Weisheit. Und die gucken wir uns an. Die zweite Hälfte, die wurde auch schon in dem Video erwähnt, die lesen wir jetzt ab Vers 5. Wenn du das tust, dann wirst du lernen, dem Herrn mit Ehrfurcht zu begegnen. Dann wirst du Erkenntnis von Gott erlangen, denn es ist der Herr, der Weisheit verleiht. Aus seinem Mund kommen Wissen und Einsicht. Er verhilft Menschen zum Erfolg, die sich aufrichtig verhalten, die ein vorbildliches Leben führen, schützt er wie mit einem Schild. Er wacht über die Einhaltung des Rechts. Er behütet den Lebensweg seiner Frommen. Wenn du das tust, dann wirst du lernen, ein gutes Leben nach Recht und Ordnung zu führen. Dann bewegst du dich in einer sicheren Spur. Weisheit kommt in dein Herz und Wissen wird deiner Seele gut tun. Die zweite Voraussetzung, neben dem, dass wir ewig Lernende bleiben mit Gott zusammen, ist unsere Einstellung zu Gott. Die zweite Voraussetzung zur Weisheit ist, dass wir irgendwann verstehen und an den Punkt kommen, nee, es gibt eine göttliche Ordnung, dass er der Herr unseres Lebens ist, dass er derjenige ist, der mir all das geschenkt hat, was ich habe. Und in dieser Demut kann ich auch Neues lernen, in dieser Beziehung zu ihm, in dieser Ehrfurcht davor, dass ich in seiner Ordnung lebe, komme ich erst wirklich weiter, was Weisheit angeht. Da wird echte Klugheit tragend, in dem Moment, wenn ich sage, ja Herr, du bist der Herr alles Lebens, du bist der Herr über diese Welt, du bist der Schöpfer dieser Welt, du bist derjenige, der uns Weisheit schenkt und der sich wünscht, dass wir weiter mit ihm Schritte gehen. Die Sprüche warnen uns ziemlich deutlich vor Hochmut. Und was meinen sie damit? Hochmut wird ganz oft beschrieben in den Sprüchen als was, wo Wissen aufgebläht wird, wo es auf der einen Seite nur Kopfwissen gibt, aber diese Beziehung zu Gott fallen gelassen wird. Wo wir plötzlich das Gefühl haben, es ist unsere Weisheit, die uns Erfolg bringt. Es ist unsere Weisheit, die dafür sorgt, dass unser Leben gut funktioniert. Weil ich so klug bin, weil ich so im Griff habe, weil ich so tolle Entscheidungen getroffen habe, deshalb geht's mir so gut, wie es mir jetzt gerade geht. Das ist diese Hochmut, von der die Bibel spricht. Und hey, du kannst noch so intelligent sein, wenn du nicht irgendwann an den Punkt kommst, zu sehen, auch diese Intelligenz und das Wissen, das Gott dir geschenkt hat, ist von Gott. Dann wird es irgendwann zu Hochmut führen. Und ich glaube, dass das was ist, was uns dazu bringt, dass unser Leben über lange Frist nicht funktioniert. Es gibt so viele Punkte, wo wir immer wieder spüren, wie abhängig wir von Gott sind. Und es ist gut, wenn wir das in unser Weltbild mit einbauen, zu sagen, ja, wir wissen drum, dass wir lernen wollen. Wir wissen drum, dass wir von ihm empfangen wollen. Aber wir wissen auch, wir sind von ihm und von seiner Hand abhängig. Wir wissen, dass er es ist, der an erster Stelle steht und der Spender aller Weisheit und alles Wissen ist. Und wenn du spürst, dass da noch Dinge sind in deinem Leben, wo du dir was auf dein Wissen einbildest, wo du merkst, es gibt Momente in deinem Leben, wo du ihn nicht mit reingenommen hast und ihn nicht mit in deine Lebensplanung, in deine, ja, deine Weiterentwicklung reinnimmst. Echte Weisheit fängt da an, wo man beides zusammenbringt. Zu wissen, ich habe diese Demut, ich weiß nicht alles, ich kann nicht alles wissen und ich brauche Gottes Hilfe da drin. Ich fange an, mein Leben in die Hand Gottes zu legen und zu sagen, ja, nicht unaktiv, nicht so nach dem Motto, ich lasse jetzt alles laufen, es ist eh Gott, der es macht. Das wäre die andere Seite vom Pferd gefallen. Nee, die Weisheit fordert uns dazu heraus, dass wir ganz aktiv uns auf die Suche machen, wie kann Leben mit Gott funktionieren und dass wir unsere Kraft reinstecken, zu lernen von Gott, zu lernen von unseren Mitmenschen, zu lernen aus der Bibel, aber auf der anderen Seite auch zu wissen, unsere Kraft ist beschränkt, wir können es nur mit Gott zusammen machen. Ich weiß, dass in unserer Gesellschaft in den letzten Jahrhunderten das Wissen sehr hochgehangen wurde. Man definiert sich über das, was man weiß, über die Position, die man im Geschäftlichen, im Beruflichen hat. Man definiert sich über den Titel, der vor seinem Namen steht. Und das führt dazu, dass Wissen eine Überhöhung bekommen hat bei uns in unserer Gesellschaft. Und ich glaube, dass es uns als Christen immer wieder bewusst sein muss und darf, dass wir beides brauchen. Dass wir diese Ehrfurcht brauchen und das Lernen brauchen. Und Wissen ist in der Bibel nichts Negatives. Wissen ist nichts, was die Bibel ist nicht naturwissenschaftfeindlich, ist nicht wissensfeindlich, ist nicht, hey, halt dich möglichst blöd. Das sagt die Bibel uns an keiner Stelle. Im Gegenteil, die Weisheit, die fordert uns heraus, dem nachzujagen, danach zu rufen, dass du Wissen bekommst. Aber es ist beides. Mein Wissen und Ehrfurcht vor Gott, zu wissen, dass er der Herr meines Lebens ist und dass er derjenige ist, der mir Weisheit schenkt. In diesem Zusammenhang, das ist die Grundvoraussetzung, dass wir weise werden können, dass wir lernen können. Und lasst uns miteinander dahin arbeiten, dass wir uns nicht bloß auf geistlichen Höhen bewegen, uns drüber unterhalten, ob es jetzt der 5. oder der 7. Himmel ist, in dem welche geistlichen, übernatürlichen Möglichkeiten sind, sondern lasst uns auch miteinander drüber unterhalten, dass es echte Weisheit ist, dass ich mit dir in guter Art und Weise kommunizieren kann, dass ich eine vorbildliche Ehe lebe, dass ich meine Kinder ordentlich erziehe, dass ich ein Vorbild für meine nichtchristlichen Kollegen in meiner Arbeit bin. Das ist geistliches Miteinander wachsen und in Ehrfurcht vor ihm drum zu bitten, dass wir da weiser werden. Hey, wie kann Leben gelingen miteinander? In dem Moment, wo wir uns als Lernende vor Gott bewegen und in dem Moment, wo wir auch Gott sagen, dass er der Herr unseres Lebens ist. Und diese Mischung braucht's, um miteinander unterwegs zu sein. Amen. Ich möchte euch als Lobpreisteam auffordern, dass ihr nach vorne kommt. Und ich würde euch gerne, ich weiß nicht, ob ihr den Punkt verstanden habt, wo das bei uns immer wieder knackst, wo es immer wieder auch mit unserem gesellschaftlichen Denken in den Konflikt gerät. Aber ich möchte dich einladen, dass du darauf reagierst und dass wir zusammen aufstehen und zusammen ein Gebet sprechen, wo wir Gott das immer wieder neu hinlegen, zu sagen, Herr, du bist der Herr unseres Lebens und auch meine Weisheit, auch mein Wissen kommt von dir. Auch du bist es, der uns in beiden Punkten uns immer wieder neu, ja, vor deinen Thron bringt, uns immer wieder neu hilft, dass wir beides in uns wächst. Ehrfurcht vor Gott und Lernbereitschaft. Lass uns zusammen aufstehen. Wir gehen zusammen in den Lobpreis. Ich möchte vorher noch mit uns beten. Herr Jesus, wir beten drum, dass wir immer wieder neu Lernende werden. Dass wir immer wieder neue Menschen werden, die dir unser Leben hinlegen und sagen, ja, wir wollen von dir lernen, wie gutes Leben funktioniert. Herr Jesus, wir merken, dass unser Wissen sich so schnell verdoppelt, dass wir so viel Wissen haben wie noch kein anderer Mensch auf dieser Erde in unserer Generation. Danke, dass wir so viel Wissen haben, aber wir beten auch darum, dass das Gesunde in uns wächst, dass das auch praktisch wird, dass bei all dem Kopfwissen auch dieses Wissen dazu wächst, wie wir gut leben können mit dir zusammen auf dieser Erde. Herr, wir beten, dass wir besonders in diesen Zeiten jetzt, in diesem Sommer, dass wir immer wieder auch dir das hinlegen dürfen, dass wir weise werden. Dass wir Weisheit lernen im Miteinander, im Umgang, in dem, was wir reden, in dem, wie wir mit anderen Menschen umgehen. Herr, wir beten drum, dass Weisheit wachsen darf in uns. Und wir beten drum, dass du es bist, der uns da führt und leitet. Und Jesus, da, wo wir noch Punkte haben in unserem Leben, wo wir uns was auf unseren Verstand einbilden, auf das, was wir ja geleistet haben, da bitte ich dich, dass wir da neu unser Bild vor dir sortieren. Dass du wirklich in allen Bereichen der Herr unseres Lebens bist. Dass du auch wirklich in allen Bereichen die Ehre kriegst durch das, was wir tun. Herr, ob das jetzt ja ganz für uns natürliche Kompetenzen sind, dass wir trotzdem wissen, es ist ein Geschenk von dir. Du hast uns erschaffen mit unserem Verstand, mit unserem ganzen, ja, unserer Lernbereitschaft, wie schnell wir lernen, wie langsam wir lernen, all das kommt von dir. Und da drin wollen wir dir Ehre machen, mit dem, wie wir leben, in dem, auf was wir hindeuten. Wir beten darum, dass Menschen mehr und mehr dich sehen, ja, wenn sie uns erleben. Danke, Jesus, dass wir die nächsten Wochen ja auf solchen Sprüchen wie auf einem Bonbon lutschen dürfen. Und wir beten darum, dass wir ja weise werden miteinander, dass wir von dir lernen und dass du uns am Herzen hilfst, lernbereit zu werden. Da, wo Dinge festgefahren sind, da, wo Dinge ja auch sich vielleicht weigern, sich zu verändern, da bitte ich dich, dass du in unserem Leben ja wieder für neue Mobilität sorgst. Dass du uns hilfst, dass wir neue Lernende sind und mit dir zusammen unterwegs sind. Wir wollen dich ehren über unserem Leben und wollen dir das jetzt auch im Lobpreis schon sagen. Du bist der Herr unseres Lebens und von dir kommt alle Weisheit. Von dir kommt auch unser Wissen. Und wir danken dir für beides. In deinem Namen. Amen.